Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, möchte euch alle ganz herzlich begrüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich bin dankbar, dass ich doch noch einigermaßen knapp rechtzeitig kommen durfte. Es war mit etwas Hindernissen verbunden, die Fahrt mit Verspätungen, mit Zugverspätungen dieser und jener Art. Ihr könnt auch an mich denken, wie ihr vielleicht schon gehört habt, habe ich eine etwas angegriffene Stimme. Gestern kam so eine richtige Erkältung, Halsentzündung mit Husten an mich ran. Und das sind manchmal so Anfechtungen und manchmal hat man den Eindruck, ja gut, der Herr will segnen und dann gibt es auch Widerstand. Und deswegen wollen wir uns freuen und dem Herrn zutrauen, dass er wirkt, dass er redet. Und wenn ich halt ein bisschen leiser bin und vielleicht ein bisschen heiser, dann habt ihr hoffentlich Verständnis. Ja, ich bin gebeten worden, noch kurz etwas zu meiner Person zu sagen. Mein Name ist Rudolf Eberzeuser, bin 65 Jahre alt, Vater von 10 Kindern. Meine liebe Frau und ich, wir sind jetzt auch bald 35 Jahre verheiratet. Und der Herr hat uns, ja, turbulente Wege in manchem geführt. Wir haben auch manche Irrwege hinter uns. Als junge Christen sind meine Frau und ich 4 Jahre lang in der charismatischen Bewegung gewesen, waren ganz eifrige Anhänger des Charismatismus, dieser ganzen Lehren und haben gedacht, jetzt kommt die große Erweckung auf uns zu. Und dann haben wir nach 4 Jahren erkennen müssen, dass wir verführt wurden, dass da falsche Geister gewirkt haben, dass wir bei all den vielen Bibelzitaten, die uns auch gesagt wurden, dass wir trotzdem grundlegend falsche Lehren eigentlich übernommen hatten. Und das war so ein Erweckungserlebnis. Das hat uns sehr in die Buße, in den Zerbruch geführt. Es hat uns aber auch dahin geführt, dass wir gemerkt haben, wir leben in der Endzeit und wir müssen ganz besonders wachsam sein und wirklich Gottes Wort studieren, die gesunde Lehre der Schrift studieren, damit wir geistlich überleben können in einer solchen Zeit. Und von daher, ja, hat es auch besonders mich tiefer ins Studium des Wortes Gottes geführt. Ich durfte dann auch ein Buch schreiben über die charismatische Bewegung, das ist 1995 rausgekommen, wo ich die ganzen Lehren dieser Bewegung mal von der Bibel her versucht habe zu untersuchen, zu widerlegen. Und ausgehend von dem Buch hat der Herr es einfach auch so geführt, dass ich zu einem Lehrdienst gekommen bin, Verkündigungsdienst, dass Gemeinden mich angefragt haben. Ich durfte dann auch 7 Jahre an der Revision der Schlachterbibel mitarbeiten. Das war für mich sozusagen eine Art Bibelschule. Ja, und das war für mich eine sehr wichtige Zeit auch der Vertiefung in Gottes Wort. Und seitdem, seit 2003, darf ich vollzeitlich dem Herrn dienen als Bibellehrer, als Verkündiger. Halte Vorträge in vielen Gemeinden, vor allen Dingen auch in russlanddeutschen Gemeinden, aber auch in einheimischen, auch in der Schweiz, manchmal in Österreich. Der Herr hat mir es auch aufs Herz gelegt, Bücher zu schreiben, Schriften zu schreiben. Da hinten findet ihr dann nachher einen Schriftentisch mit Broschüren über allerlei Fragen, zum Beispiel auch der charismatischen Bewegung, was ist der Hintergrund vom Zungenreden, was ist mit der Geistestaufe, aber auch Gemeindewachstumsbewegung, das Thema, das wir heute Abend haben. Diese Broschüren sind zum großen Teil Bibelarbeiten, Studien, die untersuchen, was lehrt Gottes Wort und was lehren die falschen Verführer der Endzeit. Und wer sich da vertiefen will, wer vielleicht auch Geschwister kennt, die da eine Hilfe brauchen, der ist herzlich eingeladen, diese Broschüren mitzunehmen und weiterzugeben. Die sind kostenlos. Man kann eine Spende geben, muss es aber nicht. Ja, so viel vielleicht für den Anfang, für die Einleitung. Heute Abend haben wir das Thema zerstörerisches Wachstum. Die moderne evangelikale Gemeindekonzepte auf dem Prüfstand. Und wir können feststellen, dass ähnlich wie die charismatische Bewegung seit den 60er Jahren in der Christenheit sich immer weiter ausgebreitet hat wie ein Krebsgeschwür, dass parallel und auch verbunden damit eine andere Bewegung sich auch immer mehr ausgebreitet hat in der westlichen Christenheit. Und die kann man nennen die Gemeindewachstumsbewegung. ist ein bisschen später erfolgt, in den 70er Jahren, 80er Jahren, hat die sich sehr weit ausgebreitet, vor allen Dingen natürlich wie fast jede Irrlehre und jeder Irrtum aus Amerika. Dort fing es an. Gemeindewachstumsbewegung, diese Lehren sagen, wir müssen alles tun, um möglichst viele Leute in unsere Kirchengebäude zu bekommen. Wir müssen mit jedem Lockmittel, mit jeder Taktik versuchen, um jeden Preis möglichst viele Besucher zu bekommen. Ja? Das ist also die Idee, so wie es genau entgegensetzt zum biblischen Modell der Mission. Die Bibel sagt, wenn ihr das Evangelium ausbreiten wollt, dann geht hinaus an die Hecken und Zäune und bringt sie herein, wenn sie bekehrt sind. Die Irrlehrer der Gemeindewachstumsbewegung sagen, lockt die Ungläubigen an und macht die Kirche so, die Gemeinde so, dass die Ungläubigen sich wohlfühlen. Auch wenn das bedeutet, dass die Gläubigen dann gar nichts mehr davon haben. Hauptsache, wir kriegen viele Leute rein und irgendwie werden die dann schon christlich werden. Ja? Das ist ein völlig falsches, unbiblisches Konzept, aber es verspricht Erfolg. Es verspricht auch in den Gemeinden wie die Freikirchen, in denen Pastoren von den Spenden ihrer Mitglieder leben, verspricht es Wohlstand für den Pastor, wenn er viele Leute hat, die sein Gehalt bezahlen. Ja? Und das sind alles so Dinge, die da mitspielen, dass diese Gemeindewachstumsideen immer weiter sich ausgebreitet haben, bis hinein in manche russlanddeutsche Kreise. Wir werden da noch drauf kommen. Die Frage ist nicht, ist das vielleicht interessant, könnten wir uns das auch vorstellen? Viele Leute denken da furchtbar pragmatisch drüber, sondern die Frage, die sich uns stellen muss, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, ist, was lehrt Gottes Wort? Ist es biblisch? Nicht, ist es erfolgsorientiert? Kann man damit seine Mitgliederzahlen verdoppeln? Das ist überhaupt keine Frage, die wir uns stellen dürften. Sondern die Frage ist, was will unser Herr? Was lehrt Gottes Wort? Das müssen wir tun, auch wenn es vielleicht dazu führt, dass unsere Gemeinde schrumpft. Und das ist eigentlich das biblische Modell, dass wir uns ausrichten als Gemeinde auf den Herrn Jesus, auf sein Wort und dann wirkt der Herr. Und dann überlassen wir es auch dem Herrn. Ob wir schrumpfen oder wachsen, das liegt dann beim Herrn. Das ist der biblische Ansatz. Ja? Der falsche Ansatz ist, wir müssen alles Menschenmögliche tun, wir müssen menschliche Methoden, menschliche Tricks und Kniffe, menschliche Werbestrategien benutzen, Managementstrategien, um ja nur die Gemeinde möglichst groß werden zu lassen und möglichst viele Leute anzulocken. Ja, ich möchte es mal so gegenüberstellen. Ich möchte auch am Anfang zwei Bibelworte lesen, die uns da einfach, denke ich, auch von Gottes Wort her ein Licht geben über diese modernen Konzepte. Matthäus 7, wir kennen das eigentlich alle, Vers 13 und 14. Das ist ein Kommentar des Herrn Jesus über die Gemeindewachstumsbewegung. Matthäus 7, ab Vers 13. Da sagt der Herr, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit. Und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Die Gemeindewachstumsbewegung lebt von positivem Denken und positiven Meldungen, von positiven Statistiken. Ja? Ist im Grund ganz ähnlich wie die großen Aktienkonzerne. Die müssen immer an ihre Aktionäre steigende Gewinne, sinkende Kosten und steigende Umsätze melden. Sonst gibt es Schwierigkeiten. Ja? Und ich kenne manche Missionare, die müssen, wenn sie zum Beispiel aus Amerika unterstützt werden, jeden Monat die Besucherzahlen ihrer Gemeinde melden. Und wehe, die steigen nicht aufwärts. Ja, dann gibt es Nachfragen und vielleicht wird sogar das Gehalt gekürzt. Jedenfalls, diese Erfolgsorientierung ist eine weltliche, fleischliche Denkweise. Das ist nicht die Denkweise des Herrn. Ja? Und wenn wir auch lesen, das Lob des Herrn Jesus für die treue Gemeinde in der Endzeit, wenn wir das lesen in Offenbarung 3, das Sendschreiben an Philadelphia, da finden wir auch so etwas, was ganz gegen diese moderne Denkweise spricht. Ich lese mal den Vers 8 in Offenbarung 3. Ich kenne deine Werke, sagt der Herr. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Es ist interessant, als ich in der Charismatik war, da hat mich an diesem Bibelwort was gestört. Ich habe gesagt, ja, der Herr Jesus kann hier nicht von uns reden, weil wir, die Charismatiker, wir haben doch die große Kraft, die Power. Ja, dafür rühmen wir uns ja. Das muss eine andere Gemeinde sein, die der Herr Jesus hier anspricht. Und in der Tat, ja, wenn es darum geht, die treuen Gläubigen in der Endzeit anzusprechen, dann wird auch heute das Wort wahr, du hast eine kleine Kraft. Aber du hast mein Wort bewahrt. Und darauf kommt es an. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dieser Unterschied zwischen diesem pragmatischen, wachstumsorientierten, modernen Denken und dem biblischen Denken. Und ihr Lieben, das biblische Denken ist nicht modern. Das biblische Modell von Gemeinde ist genau dasselbe im 1. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert. Das, was die Bibel lehrt, gilt heute noch ganz genauso wie damals. Und es ist interessant, wenn wir die Lehre der Bibel nehmen, die wir in den Briefen der Apostel finden. Wir finden nichts über Mengenwachstum. Wir finden viel über Wachstum. Der Apostel Paulus im Kolosserbrief zum Beispiel oder im Epheserbrief. Aber da geht es um qualitatives Wachstum, um geistliches Wachstum. Hinwachsen zu Christus hin. Wachsen in der geistlichen Reife, in der Vollerkenntnis des Christus. Das ist das, was den Apostel Paulus bewegt. Nicht, habt ihr schon wieder 100 neue Leute getauft. Und wenn wir die Apostelgeschichte sehen, da sehen wir Wachstum. Aber was sagt die Apostelgeschichte? Der Herr tat hinzu. Nicht irgendwelche clevere Manager haben die Leute organisiert und angeworben und rekrutiert, sondern der Herr tat hinzu. Und in Wirklichkeit war diese Urgemeinde in Jerusalem eine denkbar schlechte Gemeinde nach den Lehren der Gemeindewachstumsbewegung. Wir lesen nämlich etwas. Die Leute haben sie gefürchtet, die ersten Christen. Die haben sich gefürchtet, sich anzuschließen. So heilig und so lebendig und so kraftvoll war der Geist Gottes. Die Leute haben sich gefürchtet. Da würde jetzt so ein Gemeindewachstumsstratege sagen, ihr lieben Leute, ihr macht alles falsch. Ihr müsst doch Werbung machen, ihr müsst attraktiv dastehen. Die Leute müssen gerne zu euch kommen wollen. Ja? Nein, sie fürchteten sich, sich anzuschließen. Aber die, die dann der Herr hinzugetan hat, das waren echte. Das ist nämlich der Unterschied. Wir haben heute ganz viele scheinbekehrte Christen in modernen evangelikalen Gemeinden. Die sind gar nicht echt. Die sind nicht wiedergeboren. Die haben nur sich entschieden, Jesus, so wie sie ihn verstehen, als Ergänzung in ihr weltliches, fleischliches Leben dazuzunehmen. Aber nicht ein Bruch mit der Sünde. Eine Lebensübergabe, eine ganzherzige Nachfolge, das findet da nicht statt. Und wisst ihr, das Geheimnis ist folgendes. Ich habe das in meinem Buch Zerstörerisches Wachstum sehr, sehr ausführlich beschrieben. Ich werde es mal ganz verkürzen hier und ganz einfach versuchen darzustellen. Es gab liberaltheologisch vom Ökumenischen Weltrat der Kirchen beeinflusste evangelikale Missionswissenschaftler und Missionsstrategen. Das ist eigentlich auch schon falsch. Ja? Paulus war kein Missionsstratege. Wer war denn der Missionsstratege der ersten Gemeinde? Das war der Geist Gottes. Das war der Herr. Nicht irgendeiner von den Aposteln. Oder die haben der Führung des Herrn einfach nur einfältig Folge geleistet. Und heute haben wir Missionsstrategen und die entwickeln Methoden und die sind nicht biblisch. Und dieser Donald McGovern, der einer der Väter der Gemeindewachstumsbewegung war, ein Missionswissenschaftler, hat ungefähr so gesagt, und das haben auch die ökumenischen Weltrat der Kirchen, die Theologen so ungefähr gesagt, wir müssen unbedingt die ganze Welt evangelisieren und christlich machen. Ist es ein biblisches Ziel? Was meint ihr? Dass alle Menschen Christen werden? Ist das unser Ziel? Ich hoffe nicht, dass ihr das denkt. Das ist nicht falsch. Das ist ein unbiblisches Ziel. Die wahre Gemeinde war zu jeder Zeit eine herausgerufene Minderheit. Ja? Das ist eine der größten Irrlehren, die es heute gibt. Auch die Pfingstler und Charismatiker sagen, dass das ganze Völker sich in der heutigen Zeit bekehren und Christen werden können. Und das stimmt nicht. Ja? Sondern der Herr ruft aus allen Völkern. Ja? Das biblische Wort für Gemeinde, Ekklesia, bedeutet die herausgerufene Versammlung. Herausgerufen aus der Welt, aus den Juden und aus den Heiden. Eine Minderheit, eine kleine Kraft. Es sind wenige, die gerettet werden, aber die sind echt, die sich wirklich auf dem schmalen Weg befinden. Das ist das biblische Konzept. Ja? Und Gemeindewachstum bedeutet, durch biblische Evangelisation plus ernstliches Gebet und das Wirken des Heiligen Geistes werden sündige Menschen vom Wort überführt und angesprochen. Sie bekehren sich, sie dringen durch zur Wiedergeburt, sie werden der Gemeinde hinzugefügt, sie lassen sich taufen. Ja? Das ist das biblische Modell. Und es werden niemals die große Masse sein. Und nun hat McGovern und die anderen haben gesagt, ja, wir wollen aber alle zu Christen machen. Und dann stellen wir fest, die biblischen Hürden des Evangeliums sind zu hoch. Wenn wir das biblische Evangelium verkündigen, dann bekehren sich immer nur wenige. Wenn wir aber alle zu Christen machen wollen, dann müssen wir die Hürde möglichst niedrig machen. Damit die Leute alle bloß drüber spazieren können, über die Hürde, anstatt dass sie ihr ganzes Leben ändern müssen. Und das war eigentlich der Grundgedanke der Gemeindewachstumsbewegung. Lasst uns die Hürde möglichst niedrig machen für die Menschen. Die ganze Gemeinde muss nach den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet werden, nicht mehr nach Gottes Wort. Ja? Und dann fingen sie an, alte Zöpfe abzuschneiden. Ja? Das ist so eine Redensart, die ist ganz übel. Ja? Diese alten Zöpfe, das waren einfach die biblischen Ordnungen und die biblische Ausrichtung der Gemeinde. Das musste weg, sonst würden die Leute nicht in Massen strömen. Ja? Und das ist eigentlich das Grundkonzept der Gemeindewachstumsbewegung. Weg von der biblischen Orientierung, weg von den biblischen Lehren für die Gemeinde, weg vom biblischen Evangelium. Wir müssen es den Leuten so leicht wie möglich machen, Christ zu werden. Wie auch immer. Ja, nicht wiedergeborener, echter Christ, sondern halt ein Namenschrist. Einer, der sich zu Christus halt mal bekennt und der sich herablässt, Jesus anzunehmen. Wie auch immer. Ja? Und das hat äußerlich gesehen funktioniert. Es hat in Amerika und auch in Deutschland ganz weite Kreise der sogenannten Evangelikalen, der evangelischen Allianzchristen infiziert und überzeugt, sodass sie praktisch auf diesem Gemeindewachstumskurs eingeschwenkt sind. Ich weiß, bei uns zum Beispiel in Süddeutschland, wir haben einen 70-jährigen Bruder zu uns gekriegt, der war 40 Jahre lang Gemeindeleiter in einer süddeutschen Gemeinschaft, einer pietistischen landeskirchlichen Gemeinschaft. Und dann wurden alle Gemeindeleiter und alle Prediger dieses Verbandes geschlossen wurde denen befohlen, zum Willow-Krieg-Kongress zu gehen. Ja, das ist ja diese Schulungen, die von der Gemeindewachstumsbewegung in Deutschland auch abgehalten werden. Und als er da hingegangen hat, gesagt, das ist nicht biblisch, das gibt es bei uns nicht. Dann wurde er abgesetzt, nach 40 Jahren Dienst abgesetzt, abgesägt und wurde gesagt, du brauchst gar nicht mehr kommen bei uns, ja, du bist nicht mehr willkommen. Wir wollen den neuen Kurs fahren. Und wer nicht will, der muss gehen. So zu uns gekommen. Ja. Aber was ich damit sagen will, es sind in Süddeutschland praktisch alle landeskirchlichen Gemeinschaften, der ganze Pietismus, der ja bei uns sehr stark ist, ist umgepolt worden auf Willow-Krieg. Und zwar zwangsweise. Ja. Wer nicht mitmarschiert ist, wurde aussortiert. Ja. Das war eine Massenbewegung. Die Baptisten, die FEGs, die haben zum großen Teil sich gleichgeschaltet, indem sie das Buch Leben mit Vision von Rick Warren gelesen haben, ja, oder Bücher von Bill Hybels, der eben von der Gemeindewachstumsbewegung so ein Megagemeindenpastor ist. Ja. Und da gibt es dann schon Zahlen, ja, also 20.000 Gottesdienstbesucher in der Woche, 30.000, das ist der größte Megapastor. Und das ist der mit den schlimmsten Irrlehren, ja, der Charismatik und weltliche Psychologie und Selbstverwirklichung predigt und nicht mehr Christus. Und das Grundkonzept ist, erstens, die Predigt darf nur noch positiv sein. Hör auf, über Sünde zu predigen. Hör auf, über Buße zu predigen. Hör auf, die Leute zur Bekehrung und zur Heiligung aufzurufen, sondern erzähl ihnen immer nur, wie gut es ist und welche Vorteile es bringt, wenn man Christ ist. Ja? Positives Denken statt biblischer Evangelisation. Ja? Der Apostel Paulus hat in der Apostelgeschichte 20 gesagt, dass er sich fürchtet, etwas anderes zu verkündigen als den ganzen Ratschluss Gottes. Und hier wird ganz bewusst gesagt, lass alles Negative weg. Ja? Das könnte die Leute ja verschrecken. Dann kommen sie nicht mehr. Und das andere ist, dass sie gesagt haben, die Gemeinde darf nicht mehr heilig sein für den Herrn, sondern sie muss unheilig und weltförmig sein für die Menschen, damit sie sich wohlfühlen. Sprich, eines der zentralen Rezepte der Gemeindewachstumsbewegung ist Rock- und Popmusik statt alte christliche Gesänge. Rick Warren hat es ganz offen gesagt in seinem Buch Kirche mit Vision. Der größte Erfolgsfaktor, den er sieht für sein Wachstum, hat auch etwa 20.000 Gottesdienstbesucher, war, dass sie aufgehört haben, die alten Glaubenslieder zu singen und dass sie nur noch Rock- und Pop-Lobpreis und Rock- und Pop-Lieder gesungen haben. Ja? Und damit sei das Wachstum explodiert in seiner Gemeinde. Ja? Verweltlichung, Anpassung an die Welt, Entheiligung des Heiligtums der Gemeinde, das ist ein Grundrezept der Gemeindewachstumsbewegung. Und es ist ein teuflisches, ein verdorbenes und böses Rezept. Ja? Letztlich wird gesagt, nicht mehr Christus darf im Mittelpunkt der Gemeinde stehen, sondern der Mensch muss im Mittelpunkt der Gemeinde stehen. Und wisst ihr, wo das endet? 2. Thessalonicher 2. Der Antichrist wird sich einmal in den Tempel Gottes setzen und sich anbeten lassen als ein Gott. Ja? Das heißt, diese Neigung zum Humanismus, dass der Mensch seine Bedürfnisse, sein Denken im Mittelpunkt der christlichen Gemeinde stehen muss, das ist antichristlich. Das bedeutet, der Herr wird ausgeschlossen aus der Gemeinde. Ja? Eine biblische Gemeinde ist eine Gemeinde, in der der Herr gefürchtet und geehrt und angebetet wird und in der nur das Wort des Herrn zählt für die Ordnung des Gemeindelebens. Und es ist interessant, dass zum Beispiel Willow Creek, diese Organisation, die größte Organisation der Gemeindewachstumsbewegung, die haben als eine Vorbedingung für ihre Mitgliedschaft, dass die Gemeinden, die bei ihnen dabei sind, die Frauen predigen und leiten lassen. Du musst also Ältestinnen und Predigerinnen haben, sonst darfst du gar nicht bei Willow Creek dabei sein. Das heißt aber, dass eine grundlegende Ordnung Gottes 1. Timotheus 2, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, noch dass sie über den Mann herrsche, dass das einfach beiseite gewischt wird. Ja? Weil das passt doch nicht mehr in unsere Zeit. Wir haben heute Feminismus, wir haben Bundeskanzlerinnen, ja, wir haben Präsidentschaftskandidatinnen in den USA. Da kann man doch nicht einfach sagen, die Frau soll still und zurückhaltend sein und sie soll nicht leiten und nicht lehren. Ja, aber wer hat dann das Sagen in der Gemeinde? Wenn ich das wegwische, was Gott in 1. Timotheus 2 gesagt hat, dann setze ich den Menschen auf den Thron und dann ist der Herr Jesus an dem Punkt, wo er in Laodicea sagen muss, siehe, ich stehe vor der Tür. Der Herr ist ausgeschlossen. Man will ihn gar nicht mehr haben. Man will andere Dinge einführen, die den Menschen gefallen. Und das ist in kurzen Worten gesagt die geistliche Krankheit, die tödliche Krankheit der Gemeindewachstumsbewegung. Ja? Sie richten alles nach dem Menschen aus, statt nach Gott und seinem Wort. Sie haben eine äußerliche Verständnis von Wachstum und sie versuchen mit allen möglichen Werbemethoden dieses Wachstum zu erreichen. Ja? Mit attraktiven Sonderangeboten. Ja? Wir alle gehen wahrscheinlich manchmal in den Supermarkt und wir kennen diese Prospekte, wo es immer heißt Sonderangebot, ja, spare dich reich, ja, und solche Geschichten. Ja. Das ist Betrug. Ich meine, da merken wir es noch. Ja. Aber wenn dann eine Gemeinde kommt und sagt, Leute, kommt zu uns, wir bieten einen kostenlosen Reparaturservice für eure Gebrauchtautos an oder wir haben soziale Leistungen und dieses und jenes, dann merkt man das oft gar nicht mehr, dass da ein Köder benutzt wird. Anstatt dass man die Predigt von Gottes Wort hören will, sagt man, hier ist es so nett, hier wird meine Musik gespielt, hier ist eine Atmosphäre wie im Kino oder in der Disco. Und das soll angeblich der Maßstab sein, wie man moderne Gemeinde macht. Ja? Aber das ist antichristlich, das ist widergöttlich, ihr Lieben. Das ist Verführung. Ja? Das biblische Modell der Gemeinde ist, in dem Maß, wie wir unser Eigenleben verleugnen, wie wir dem Herrn wirklich nachfolgen, wie wir unser Fleisch mit seinen Lüsten und Begierden in den Tod geben und die Auferstehungskraft Christi in uns persönlich und in unsere Gemeinde wirken lassen, in dem Maß wirkt der Geist Gottes. Und wisst ihr, gesundes Wachstum, unsere Gemeinde wächst auch, die wächst aber gesund. Und wisst ihr, was die Leute sagen, die zu uns kommen, die sagen, hier wird das Wort Gottes noch klar verkündigt. Und das finde ich so anziehend an dieser Gemeinde. Das ist biblisch. Ja? Christus in der Mitte, das Wort in der Mitte, das Wort klar, deutlich. Bei uns dauern die Predigten noch fast eine Stunde. Die Gemeindewachstumsleute sagen, nicht mehr als 20 Minuten. Ja? Und alle 5 Minuten musst du einen Witz reißen, damit die Leute nicht einschlafen. Ja? Methoden, Tricks, Werbemanagement-Tricks. Und das ist es, was im Grunde den Geist Gottes betrübt und was den Herrn betrübt und beleidigt. Ja? Das ist widergöttlich, wenn man solche Methoden anwendet. Wenn wir wirklich den Herrn groß machen, unser der Herr Jesus immer im Mittelpunkt von unserem persönlichen Leben und unserem Gemeindeleben ist, dann wirkt Gottes Geist an Menschen und führt sie zum Herrn. Dann tut der Herr hinzu und das ist biblisches Wachstum. Ja? Und wenn wir anfangen, menschliche Methoden, Tricks zu nehmen, unsere Botschaft zu manipulieren, unsere Predigten zu kürzen und dann Rock- und Popmusik und Kinofilme und alles Mögliche reinzubringen in bestimmten ganz progressiven Gemeinden, gibt es schon Bars, wo Alkohol ausgeschenkt wird nach der Predigt. Ja? Wo die Leute rumlümmeln können auf irgendwelchen Sofas, anstatt wirklich dem Wort Gottes zu lauschen. Ja? Und das ist im Grund Abfall vom Herrn. Ja? Das ist eine Methode, die dem Wort Gottes total widerspricht. Sie scheint Erfolg zu haben. Aber dieser Erfolg ist Krebswachstum, zerstörerisches Wachstum. Ja? Und da werden falsche Christen gezüchtet. Wenn man den Leuten immer nur erzählt, nimm Jesus an, dann geht alles gut in deinem Leben und du hast Erfolg und dir geht es schon jetzt ganz toll. Das ist doch Lüge. Das Leiden findet da nicht statt. Verfolgung? Nein, nein, nein. Wir sind doch mit der Welt eins. Wir gehören doch zur Welt. Wir wollen die Welt doch umarmen. So heißt ein Buchtitel von Professor Johannes Reimer, der auch mit zu dieser Gemeindewachstumsbewegung zählt. Ja? Wir wollen die Welt umarmen. Aber der Herr Jesus sagt etwas anderes. Er sagt, dass wir nicht zu dieser Welt gehören, dass wir Fremdlinge sind in dieser Welt. 1. Petrusbrief. Ja? Und da merkt man, das ist ein ganz anderer Geist. Das ist nicht der Geist Gottes, es ist ein Menschengeist, der da wirkt in dieser Gemeindewachstumsbewegung. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde das Heiligtum Gottes ist, der Tempel Gottes. Vielleicht schauen wir uns diese Stellen einmal an, um dann auch den Kontrast umso deutlicher zu sehen. Epheser 2, ab Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist die Gemeinde, die echte Gemeinde. Sie ist nicht eine Partyhöhle für Menschen, sondern sie ist die Wohnung Gottes im Geist. Und was das bedeutet, finden wir in 2. Korinther 6 sehr eindrücklich und schön dargestellt. Es bedeutet nämlich Absonderung von der Welt, Trennung von dem Bösen. 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Ich denke, wir erkennen, dass das ein ganz anderer Geist ist. Ganz andere Töne als das, was wir von den modernen Gemeindewachstumsexperten hören und lesen. Hier geht es darum, das Wesen der Gemeinde ist, sie ist Versammlung hin zu Gott, hin zum Herrn Jesus. Das Entscheidende an einer echten biblischen Gemeinde ist, dass der Geist Gottes gegenwärtig ist, dass der Herr Jesus gegenwärtig ist, dass der Vater gegenwärtig ist in der Mitte der Heiligen. Das sind Heilige, für Gott Abgesonderte. Das sind wir. Wenn wir echt sind, sind wir Heilige. Wenn wir unheilige, weltförmige Leute sind, dann ist der Verdacht groß, dass wir gar nicht echt sind. Ja? Also wir sind Heilige und die Gemeinde soll sich absondern von aller Weltförmigkeit, von allem verkehrten, weltlichen, sündigen Wesen, damit sie eine Gemeinde ist, in der der Herr Freude hat zu wandeln. Der Herr soll sich wohlfühlen. Wisst ihr, die modernen Gemeindewachstumsexperten sagen, macht alles, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und die Bibel sagt, mach alles, dass der Herr sich wohlfühlt. Weil ihm Gehorsam geleistet wird, weil die Ehrfurcht vor Gott unser Leben und unser Gemeindeleben prägt. Der Gehorsam gegenüber den Ordnungen Gottes. Und das ist wie Tag und Nacht, wie Licht und Finsternis. Das sind Gegensätze. Ja? Und das müssen wir verstehen. So sieht Gott die Gemeinde. Wie sehen wir sie? Wir sollten sie eigentlich genauso sehen, wie Gott sie sieht, oder? Ja? Und dann werden wir immer mehr versuchen, uns christusförmig zu leben und unser Gemeindeleben an Christus auszurichten, statt an der Welt. Ja? Wir entfernen uns immer weiter von der Welt, während sich die modernen Gemeindewachstumsgemeinden immer mehr an die Welt annähern und immer mehr ihr gleichförmig werden. Und deswegen ist es auch so, dass bibeltreue Gemeinden heute ein absoluter Fremdkörper auch in der Christenheit unter den Evangelikalen sind. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, dass da manche Leute verwundert oder entsetzt schauen, wenn sie noch so eine biblische Gemeinde sehen, wo die Dinge noch so laufen, wie Gottes Wort es sagt. Weil in 80%, in 90% aller westlichen Gemeinden ist es nicht mehr so. Aber genau deshalb dürfen wir uns diese westlichen, verweltlichten Gemeinden niemals als Vorbilder nehmen. Und das ist vielleicht die Gefahr, auch bei russlanddeutschen Geschwistern, dass sie denken, naja, also im Westen ist ja alles progressiver als bei uns früher. Und da müssen wir uns ja anpassen und müssen vielleicht doch auch die Methoden der modernen Christen hier bei uns in Deutschland nachahmen. Aber ihr Lieben, das ist völlig falsch. Ja? Das kann niemals der Maßstab sein, dass man sagt, was hat Erfolg, was machen denn die, lass uns das nachmachen. Ja? So hat Israel mal gedacht, wo sie gesagt haben, wir wollen auch sein wie die Heidenvölker, wir wollen auch einen König haben. Es gab einen jüdischen König, der hat einen wunderschönen Altar gesehen in Damaskus, das war aber ein Götzenaltar. Und der hat ihm so gefallen, dass er den hat nachbauen lassen und in den Tempel Gottes hineingestellt hat. Und was war das? Frevel. Und Verbrechen. Ja? Das war Gott nicht wohlgefällig. Und das sind diese Dinge, die heute passieren und wo wir einfach eine Entscheidung treffen müssen. Wir müssen die Entscheidung treffen zu sagen, ich will persönlich für meinen Herrn Jesus leben, dass er zum Ziel kommt mit mir, dass ich Zeugnis sein kann in Kraft und Vollmacht für ihn und alles andere ist mir eigentlich gleich. Was der Herr daraus macht, ist seine Sache. Und genauso als Gemeinde. Wir wollen eine Gemeinde für den Herrn Jesus sein, eine Gemeinde, die Gottes Wort noch ehrt und befolgt. Wir wollen den Herrn ehren in unserer Mitte, wir wollen sein Evangelium kompromisslos und unverkürzt verkündigen. Und was der Herr daraus macht, das ist seine Sache. Wenn da viele Leute sich bekehren, dann sind wir dankbar. Wenn wenige Leute sich bekehren, dann erinnern wir uns daran, dass Endzeit ist. Und dann sind wir auch dankbar. Aber was wir auf keinen Fall machen dürfen, ist, dass wir sagen, um die Jugend zu halten, um zu wachsen, um größer zu werden, müssen wir Abstriche machen an Gottes Wort. Und müssen die Heiligkeit Gottes verleugnen und dafür dem Menschen Zugeständnisse machen, um ihn zu locken. Ja? Das ist das Gift der Gemeindewachstumsbewegung, was wir auf jeden Fall meiden müssen. Und wisst ihr, das ist die große Not, wenn man diesen falschen Weg geht, dann passiert genau das mit einer solchen Gemeinde, was wir im Propheten Hesekiel lesen von dem Tempel in Jerusalem. Ich denke, ihr erinnert euch, der Prophet Hesekiel sieht die Herrlichkeit Gottes im Tempel in Jerusalem. Und dann zeigt ihm der Herr, wie die Führer des Volkes, die Ältesten des Volkes Israel, mitten im Tempel des Herrn greulichen Götzendienst betreiben. Und dann sieht er, wie die Herrlichkeit des Herrn aus diesem Tempel weicht. Und wisst ihr, das Erschütternde ist, der Betrieb ist ja weitergegangen. Noch einige Jahre. Die Priester haben ihre Opfer gebracht, die Leviten haben immer schön gesungen, die Pilger kamen zu den Festen. Was war denn der Unterschied? Der Herr war nicht mehr da. Der Herr war nicht mehr da. Und wisst ihr, das ist das Entscheidende, oder? Und ich sage euch eines, der Tempel war in dem Moment zerstört, wo die Herrlichkeit des Herrn ausgegangen ist. Das war nur noch eine Frage der Zeit, wann diese Zerstörung Wirklichkeit werden würde. Aber da war der Tempel geistlich eine Ruine, obwohl alles weitergelaufen ist. Ja? Und im Grunde müssten ganz viele moderne Gemeinden, die sich rühmen, die vielleicht auch viele Leute haben, viel Besucher, da müsste ganz groß über dem Eingang stehen, Ikabod. Was heißt denn das? Bibelleser wissen es. Die Herrlichkeit ist gewichen. Die Herrlichkeit ist gewichen. Die Gegenwart Gottes ist nicht mehr da. Der fromme Betrieb läuft erfolgreich ohne den Herrn. Und wisst ihr, wenn eine Gemeinde etwas fürchten muss, wenn verantwortliche Hirten einer Gemeinde etwas fürchten müssen, dann ist es, dass der Herr aus unserer Mitte weicht. Nicht, dass es ein paar Leute gibt, die unzufrieden sind und gehen. Das ist in der Endzeit immer wieder der Fall. Jede bibeltreue Gemeinde hat die Spannungen, dass da manche Leute sagen, wir wollen das lieber ein bisschen lockerer, ein bisschen weltförmiger, ein bisschen mehr wie die modernen Evangelikalen. Und dort, wo es da wirklich darum geht, dass die Ordnungen Gottes beiseite geschafft werden sollen, um Menschen zu befriedigen, muss eine biblische Gemeinde widerstehen. Auch wenn sie vielleicht halbiert wird, sie muss widerstehen. Weil es ist nicht die Gemeinde der Menschen, sondern es ist die Gemeinde des Herrn. Ja? Das sind manchmal harte Kämpfe, aber in dem Moment, wo Führer anfangen, Zugeständnisse zu machen, um die Leute irgendwie bei der Stange zu halten und von der Bibel dabei abweichen, in dem Moment gehen Gemeinden kaputt, geistlich kaputt, auch wenn vielleicht die Fassade noch aufrechterhalten bleibt. Können wir das noch so sehen? Sehen wir die Dinge so, wie Gott sie sieht? Ist ja, für Gott war der Tempel, nachdem er selber raus war, eine tote Ruine. Es war abscheulich, es war verunreinigt. Es ist kein Wunder, dass der Nebukadnezar den Tempel abreißen durfte, bis nichts mehr stand. Weil da war auch nichts mehr, geistlich, wesenhaft. Ja? Und davor müssen wir uns fürchten, dass der Herr sagen muss, ich stoße deinen Leuchter weg. Das muss uns beschäftigen. Kann der Herr sich noch zu unserer Gemeinde stellen? Nicht, warum strömen die Leute nicht und wie können wir attraktiver werden für die Menschen? Ja? Also es ist diese ganz grundlegende Ausrichtung, wo wir einfach von Gottes Wort gewarnt werden, dass wir uns nicht verführen lassen, den Menschen zum Mittelpunkt zu machen und diese modernen Konzepte übernehmen, die letztlich darauf rauslaufen, eine falsche Christenheit, die Hure Babylon, zu fördern. Ich möchte mal ein Wort dazu noch lesen aus dem Matthäusevangelium, aus Matthäus 13. Ja, das ist immer wieder unterschiedlich ausgelegt worden. Daran sehen wir vielleicht ein bisschen das Problem. Matthäus 13, Vers 33. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Nun, die traditionelle Auslegung ist, dass das ein Bild ist, wie das Reich Gottes sich immer mehr ausbreitet in der Welt, bis die ganze Welt christlich geworden ist. Und? Stimmt es? Wenn wir jetzt mal die Bibel studieren, ist ja immer ganz wichtig, wo kommt denn Sauerteig alles vor? Wo kommt es zum Beispiel zum ersten Mal vor? Und nicht unwichtig. Dann stellen wir fest, überall in der Bibel ist Sauerteig ein Bild für Verderbnis, für Böses. Deswegen durften die Israeliten am Passa keinerlei Sauerteig in ihren Hütten haben. Und es geht so weiter. Der Sauerteig der Lehre der Pharisäer, der Sauerteig der moralischen Sünde in 1. Korinther 5, wo man hinguckt, Sauerteig ist was Böses. Und hier? Hier auch. Ja? Denn es ist eine Irrlehre, dass das Christentum allmählich evolutionär die ganze Welt christlich macht. Das stimmt nicht mit der Bibel überein. Die Bibel sagt, die Welt wird immer gottloser werden. Sie wird abfallen. Sie wird dem Zorngericht Gottes übergeben werden, wenn der Tag des Herrn kommt. Das ist die biblische Lehre. Und am Ende werden nur ganz wenige noch gottesfürchtig sein und am Herrn festhalten. Ja? Lukas 17. Wenn der Herr wiederkommt, er vergleicht es mit den Tagen Lots und mit den Tagen Noahs. Und war da Erweckung? Sind da viele Leute gläubig gewesen? Wir wissen genau, das war nicht der Fall. Sondern die Gottlosigkeit war so schlimm geworden, dass Gott jeweils Gericht senden musste und es waren nur ganz wenige, die rausgerettet wurden aus diesem Gericht. Und genau so ist es in der Endzeit mit der Welt, bevor der Herr wiederkommt. Es ist eine Gottlosigkeit, die welterschütternd ist und nur ganz wenige Gottesfürchtige. Ja? Und von daher gesehen kann das gar nicht sein, dass dieses Gleichnis bedeutet, dass ganz allmählich die Welt immer christlicher wird. Ja? Sondern der Sauerteig eines falschen Christentums breitet sich aus und da gibt es eine große Christenheit ohne Christus. Wisst ihr, es gibt so Zahlenspielchen. Ich lese ja viel evangelikale Veröffentlichungen, Allianzblatt, Idea Spektrum. Da liest man immer wieder, es gibt schon 2 Milliarden Christen, die das Evangelium gehört haben und 5 Milliarden müssen es noch hören. Das ist interessant. Das ist schon mal gelesen. Wer ist denn bei den 2 Milliarden alles dabei? Ist doch eine eindrucksvolle Zahl, oder? Ganz schön viele. Nur das Problem ist, dass jeder säuglingsbesprengte Namenschrist aus der katholischen Kirche, aus den liberalen protestantischen Kirchen, aus der orthodoxen Kirche, aus den Adventisten, aus den Mormonen vielleicht auch noch, dass alle diese Gruppen zusammengerechnet werden, um auf die 2 Milliarden zu kommen. Das sind Namenschristen, aber nicht echte Christen. Ja? Wenn man mal überlegt, wer von denen wiedergeboren ist und wirklich den Geist Gottes hat, dann sind es vielleicht 1% von den 2 Milliarden. Ja? Und das ist die Not. Oder lass es 10% sein, aber nicht die Masse. Ja? Wenn man das formale christliche Bekenntnis, die Säuglingsbesprengung, als das Tor zum Christentum bezeichnet, das ist das breite, die breite Pforte. Der breite Weg. Ja. Das stimmt nicht, die Leute gehen ins Verderben, obwohl sie getauft sind. Ja. Sondern der persönliche Glaube an Christus rettet. Wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen, sagt der Herr Jesus. Ja. Und wisst ihr, das sind diese Dinge, da wird ein Verwirrspiel getrieben. Wir haben viele, viele Mitglieder, viele Gottesdienstbesucher, das ist doch Erfolg, oder? Ja, aber dann schau mal, wer ist denn da wiedergeboren? Wer lebt denn heilig? Wer folgt denn dem Herrn nach? Wisst ihr, heute wird gepredigt, als hätte der Herr gesagt, wer mir nachfolgen will, der verwirkliche sich selbst und lege das Kreuz weit weg von sich. Aber der Herr Jesus hat etwas anderes gepredigt. Er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen, oder? Das ist der schmale Weg. Ja? Und das andere ist der breite Weg. Und von daher dürfen wir uns von diesen Zahlenmeldungen und von den Erfolgsmeldungen nicht blenden lassen, ihr Lieben. Lieber bleiben wir klein und treu, als wir werden ganz groß und haben den Herrn und sein Wort verraten, um es mal knallhart zu sagen. Ja? Und das sind die Dinge, die heute vor uns stehen. Auch vor jeder Gemeinde. Und es gibt Gemeinden, die schlagen bewusst diesen breiten Weg ein. Die sagen, wir waren mal so eng und wir haben das auch mal alles geglaubt. Aber jetzt haben wir gemerkt, wir brauchen diese Erfolgsrezepte. Und jetzt haben wir umgestellt und jetzt wachsen wir. Und jetzt geht alles viel besser. Der Mensch hat viel mehr Entfaltungsfreiheit und die Leute fühlen sich alle wohl. Alles gut, alles im grünen Bereich. Aber wie sieht denn der Herr das? Ja, da brauchen wir uns nicht keine Gedanken machen. Doch genau darüber müssen wir uns Gedanken machen. Ja? Also das wollte ich einfach mal vom Grundsätzlichen sagen. Diese Lehre, dass ganze Völker christianisiert werden sollen, dass ganz viele Menschen sozusagen gelockt werden sollen ins Reich Gottes durch eine Halbbekehrung, durch dass man sich auf die Kultur einlassen muss und der Kultur sich anpassen muss, das ist eine Irrlehre. Heute gibt es viele moderne Gemeinden, die nennen sich City Church, Kirche auf dem Weg, Mosaikkirche. Und es sind sogenannte kulturrelevante Gemeinden. Dahinter steckt eine Irrlehre auch aus dem ökumenischen Weltrat der Kirchen, die Kontextualisierung, und die sagt, wir müssen das Evangelium jeweils an die Religion und Kultur unserer Zielgruppe anpassen. Wir müssen Abstriche machen. Wir müssen für die Muslime ein muslimisches Evangelium konstruieren und für die modernen Heiden im Westen ein modernes heidnisches Evangelium und für die Animisten ein animistisches Evangelium, für die Hinduisten ein hinduistisches Evangelium. Und? Ist das der Weg zum Erfolg? Das ist Abfall vom Glauben. Das sind falsche Evangelien. Ja? Und die sind verflucht, die solche Evangelien benutzen, um Leute anzulocken. Das ist die knallharte Wahrheit. Ja? Diese Kontextualisierung ist am erschütterndsten offenbar geworden in der Mission unter Muslimen. Wir wissen ja, dass der Islam sich ganz besonders wehrt gegen die biblische Lehre, dass Gott einen Sohn hat. Dass der ewige Gott der Bibel, der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist und dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist, der Gott ist von Wesen. Und das ist für die schlimmste Gräuel. Das ist eine antichristliche Religion. Aber es gibt Leute, die nennen sich Christen, die wegen dieser Kulturanpassung gesagt haben, ja, den Muslimen müssen wir Jesus verkündigen als Propheten. So sagen sie es nämlich. Isa, der Prophet, ja. Wir dürfen nicht sagen, dass er Sohn Gottes ist. Wir dürfen Gott nicht Vater nennen. Sie haben sogar die Bosheit und Unverschämtheit besessen, die Bibelübertragungen, die sie fabrizieren, umzuschreiben, sodass Jesus Christus nicht mehr als der Sohn Gottes bezeichnet wird. Und Gott nicht mehr als der Vater des Herrn Jesus. Und das ist Verrat. Ihre Strategie ist, lasst uns Muslime heranzüchten. Die Muslime bleiben, die immer noch diesen Allah anbeten in der Moschee und die gleichzeitig Jünger Jesu sind. Man hat sogar dieses Mischwort Chrislam gefunden, um diese moderne Mischreligion zu kennzeichnen. Ich meine, da ist es vielleicht am deutlichsten, das ist Verrat, das ist Abfall vom biblischen Glauben. Ja? Und das ist das moderne Konzept. Ich bin befreundet mit einem Bruder, der jahrelang als Missionar in einem großen muslimischen Land gearbeitet hat. Und er hat gesagt, er hat so viele amerikanische Missionare mitbekommen, die haben sich Bärte wachsen lassen, die haben sich angeblich zum Islam bekehrt, sind in die Moschee gegangen, haben praktisch dort Götzendienst betrieben und haben gleichzeitig versucht, Muslime für den Isa zu gewinnen, ja, für den verfälschten, falschen Jesus der Kontextualisierung, der Anpassung an die Kultur. Und das ist Verrat. Ja, wird übrigens auch von den Muslimen total verachtet. Wenn die das rausfinden, ja, die verabscheuen das. Und die bekehrten Muslime sind die schärfsten Gegner von diesen perversen Missionsstrategien. Ja. Aber es verheißt Erfolg. Man will ganze Völker christianisieren, und zwar auf dem alten Weg, wie es die katholische Kirche auch schon gemacht hat. Man nimmt einfach heidnische Vorstellungen auf. Ne? Die ganzen Heiligen, das waren die Götzen der alten Völker, die wurden als Heilige umbenannt und dann konnte man sie weiter verehren. Ja? Und so hat man dann da so eine Mischreligion gehabt. Und genauso verfährt heute die moderne Missionsstrategie nicht mehr nur des ökumenischen Weltrats der Kirchen, sondern auch der Evangelikalen, der Allianzkreise. Ja? Die haben diese giftige Strategie übernommen. Und genau das passiert, wenn heute moderne City-Churches gegründet werden für eine Zielgruppe zwischen 20 und 30 mit Rock- und Pop-Disco, mit Bars, Lounges, wo man sich hinfläzen kann, statt irgendwie im Gottesdienst anständig zu sitzen, wo man fast keine Predigten mehr kennt, wo alles eigentlich abläuft wie in einer Fernsehshow oder in einer Disco. Ja? Und diese Gemeinden sollen praktisch die Großstadtkultur im Westen erreichen, indem man sich an sie anpasst, bis man sich gar nicht mehr als christliche Gemeinde erkennt. Ja? Genauso gibt es eben Strategien, die auch von der Emerging Church, von der kulturrelevanten Gemeindeströmung propagiert werden, auch eben der Professor Reimer gehört da dazu, die sagen, wir müssen die Welt umarmen, wir müssen uns mit der Welt eins machen, wir müssen sozialpolitisch uns engagieren, wir müssen Jugendarbeit machen, auch mit Muslimen zusammen und unsere christliche Botschaft dabei zurückstellen. Ja? Der CVJM Essen, wo mal ein Wilhelm Busch evangelisiert hat, hat vor einiger Zeit muslimische Jugendmitarbeiter eingestellt, damit die vielen muslimischen Jugendlichen angemessen betreut werden können, die ins Weiglehaus kommen. Ja? Das ist Verrat am Evangelium. Ja? Da wird Sozialarbeit gemacht mit der Welt zusammen, die Welt umarmen, mit der Welt verschmelzen und die Gemeinde Jesu Christi geht dabei kaputt. Ja? Die verliert ihr Wesentliches. Und das sind diese Tendenzen, die immer mehr hineinkommen. Man propagiert ein soziales Evangelium, wir müssen uns politisch engagieren, wir müssen ja, Klimaerwärmung und gegen Kriege uns engagieren und gegen Armut und müssen Programme machen mit der UNO zusammen. Ja. Der Rick Warren, der von der Gemeinde Wachstumsbewegung, der hat einen Peace Plan verkündet, wo er mit der UNO zusammen die UNO-Ziele für die Welt erreichen wollte und hat gesagt, alle Christen müssen da mitmachen, bei politischer Arbeit. AIDS-Hilfe, ohne dass man die Sünde der Homosexualität geißelt, einfach nur ohne zu richten, mit staatlichen, weltlichen Stellen zusammenarbeiten. Ja. Das ist dieser Weg, Anpassung an die Welt, Kooperation mit der Welt. Und wir erinnern uns an 2. Korinther 6, zieht nicht an einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Was hat Licht und Finsternis miteinander zu schaffen? Das ist genau der Weg, der hier verurteilt wird von Gottes Wort. Denn diese Gemeindewachstumsstrategen gehen. Und wie gesagt, das sind Trendgemeinden, moderne Gemeinden. Eine der größten Verführungen, das sind die ICF und City Churches und Hillsong Churches, wo eigentlich nur hemmungslose, knallharte Rockmusik in Disco-Manier abgespielt wird und das wird als Gottesdienst verkauft. Ja? Anbetung geschieht dadurch, dass die Leute Hip-Hop tanzen am Sonntagmorgen im Gottesdienst wie die Enthemmten. Da gibt es keine Gemeindezucht, da gibt es nur ganz oberflächliche Predigten und da laufen junge Leute auch aus biblischen Gemeinden scharenweise hin und werden verführt. Ja? Ich weiß von jungen Christen, die eigentlich in bibeltreue Gemeinden gehen, die gehen abends neben ihrem Gottesdienst noch in die ICF-Church. Ja? Und dort wird dann abgetanzt und abgerockt. Und irgendwann sind die weg. Auch weg vom Herrn Jesus. Weg vom biblischen Glauben. Ja, das ist eine gigantische Verführung. Und je lockerer und je zügelloser und je frecher, desto besser. Ja? Diese Leute sagen, Gott ist dein Daddy, Jesus ist dein Kumpel, der geht mit dir in die Disco. Hab Spaß. Ja? Solche Sachen, da gefriert es einen. Ja? Da ist keine Gottesfurcht mehr da. Das ist ein falscher Gott, ein falscher Jesus. Aber die Leute sind begeistert. Ja? Die sagen, das läuft mir rein, wie Öl. Finde ich ganz toll. Jetzt kann ich endlich Christ sein und meine ganzen Lüste und Begierden so ausleben, wie ich es immer gerne wollte. Ne? Aber ihr Lieben, das ist kein echtes Christsein. Das ist eine Fälschung davon. Ja? Das ist das Christentum des breiten Weges und das führt nicht in den Himmel, sondern das führt ins Verderben. Das, was der Herr Jesus sagt, damit können wir nicht spaßen. Das ist ganz ernst. Ich habe vor einiger Zeit eine Predigt gehalten, die große Verführung der christlichen Jugend. Weil gerade junge Christen, die noch keine tiefere biblische Gründung haben, sind die Hauptzielgruppe dieser modernen Gemeinden. Emerging Church, kulturrelevante City Churches, wie man das immer nennt. Wir haben vor unserer Haustür die größte Gemeinde in Deutschland. 4000 Gottesdienstbesucher. Peter Wenz, extrem charismatisch, Gospelforum. Ja. Ja, und dann gucken wir mal dahinter. Wir kennen das ja, wir sind ja aus der Gegend. Ja. Wo hatten der die her? Die haben sich nicht bekehrt. Die hat er zusammengeklaut aus 40, 50 Gemeinden im ganzen Umkreis von 100 Kilometern um Stuttgart rum. Und warum gehen die jungen Leute dahin? Weil da die Post abgeht, weil da die größte Show läuft, weil man da abtanzen kann mit 4000 anderen und ein tolles Gemeinschaftsgefühl hat. Ja. Aber das ist von echtem Christsein total entgegengesetzt, völlig weit entfernt. Da waren die jungen Menschen betrogen. Und wie gesagt, die ganzen anderen Gemeinden sind nicht begeistert, das ist klar. Ja. Der hat die einfach mit Ködern weggefischt. Und das ist dann der große Erfolg der Gemeindewachstumsbewegung. Dieser Radikalcharismatiker Peter Wenz ist in den Hauptvorstand der Evangelischen Allianz berufen worden, vor ein paar Jahren. Ja? Und mich würde es nicht wundern, wenn der irgendwann mal der Vorsitzende der Evangelischen Allianz würde. Ja? Ist übrigens jetzt schon ein Pfingstler. Ja? Ein Pfingstler aus dem Mülheimer Verband, Eckhard Vetter, ist der Vorsitzende der Evangelischen Allianz. Vor 20 Jahren haben sie die Pfingstler reingelassen und gesagt, wir tun Buße über unsere Abgrenzung, wir nehmen euch auf als unsere Brüder und jetzt ist ein Pfingstler der Vorsitzende von der Allianz. Das sind diese Dinge, der Sauerteig, wenn man ihn lässt, was macht denn der? Der breitet sich aus. Der breitet sich immer weiter aus und von den Irrlehrern heißt es, ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Das ist zerstörerisches Wachstum. Ja? Und ihr Lieben, wenn wir das vermeiden wollen, wenn wir bibeltreue Gemeinde bleiben wollen, die der Herr anerkennen kann, dann müssen wir uns von diesem ganzen Gedankengut klar, entschieden absondern. Das ist ein hässliches Wort für viele Christen, für viele Moderne. Absondern, ja. Das klingt so negativ, so. Das mag man nicht. Man mag doch viel lieber alle umarmen. Aber ihr Lieben, ein Christ, der nicht abgesondert ist, der ist kein echter Christ. Ja? Heilig heißt abgesondert für den Herrn. Und die Bibel sagt einfach von jedem echten Gläubigen, du bist ein Heiliger, ein Abgesonderter für den Herrn. Und deswegen brauchen wir Gemeinden, die heute noch heilig sind. Abgesondert für den Herrn, die einfältig dem uralten Wort Gottes folgen, die einfach das tun, was der Herr uns heißt, nämlich, dass wir in der Gemeinde den Herrn ehren und anbeten und sein Wort verkündigen und evangelisiert wird draußen. Und wenn die Leute bekehrt sind und gläubig geworden sind, sich haben taufen lassen, dann kommen sie in die Gemeinde. Ja? Und dann freuen sie sich auch an der Predigt. Dann braucht man die nicht mehr mit Ködern locken. Ja? Ein echter Christ, den erkennt man unter anderem daran, dass er Hunger nach Gottes Wort hat und Freude an Gottes Wort. Dass er nicht nach 20 Minuten sagt, wann ist denn das hier zu Ende, wann kommt denn hier die Musik? Ja? Sondern dass er sagt, mehr noch, Bruder. Eigentlich. Ja? Ich weiß, in Russland zum Beispiel war das noch so. Ne? Hier bei uns ist es vielleicht auch schon ein bisschen schwierig geworden. Wir werden allmählich satt und ein bisschen selbstzufrieden. Ja? Manchmal gucken die Leute auf die Uhr. Ich habe jetzt auch nicht so richtig auf die Uhr geguckt. Ja. Aber versteht ihr, das ist so wichtig, dass wir sagen, lieber weniger, lieber eine kleine Schar, aber treu. Dass der Herr in der Mitte ist. Als dass wir einen Kompromiss nach dem anderen machen, bis der Herr sagen muss, du hast die erste Liebe verlassen. Ich muss deinen Leuchter wegnehmen, du bist kein Zeugnis mehr für mich. Ich kann dich nicht mehr anerkennen als Gemeinde Jesu Christi. Ja? Und das ist der Punkt, wir haben ganz viel äußerliches Christentum. Und die echten Christen, die müssen kämpfen, dass sie sich nicht von diesem äußerlichen Christentum auffressen lassen. Ja? Dass sie echt bleiben. sie beim Herrn Jesus bleiben, die Quelle unserer Kraft, unseres geistlichen Lebens, persönlich und als Gemeinde, ist nur der Herr Jesus, nur er. Wenn wir von ihm uns weglocken lassen, dann sind wir die größten Narren und dann haben wir den größten Verlust. Und das ist so wichtig, letztlich die Einfalt gegenüber Christus. Ja? Einfalt ist genau das Gegenteil von den tollen wissenschaftlichen Methoden, die diese ganzen Typen, und das sind ganz viele Professores, Doktores, Magister Artiums und was nicht alles, lauter Akademiker, lauter super schlaue Leute, die die Methoden der Welt in die Gemeinde importieren wollen. Aber das, was wir brauchen, ist Einfalt gegenüber Christus, dass ich sage, ich will dem Herrn Jesus gefallen, ich will sein Wort gehorchen und wenn ich, je einfacher und je schlichter ich dem Herrn Jesus nachfolge, desto größer ist meine geistliche Kraft und der Segen. Oder ist es anders? Ich glaube, das ist so. Und da müssen wir aufpassen, dass wir unser Denken nicht da verkehren lassen. Vielleicht lese ich nochmal diesen Vers und dann kommen wir auch zum Ende. 2. Korinther 11. Das ist das, was die Gemeindewachstumsbewegung wie auch die Charismatik tut, was sie kennzeichnet, ihr Wesen. 2. Korinther 11, Vers 2 bis 4. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann, einem einzigen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Hier sagt der Apostel Paulus etwas, was das Geheimnis der endzeitlichen Verführung kennzeichnet und aufdeckt. Wir sind Braut des Christus. Das ist eine Wesenskennzeichnung der wahren Gemeinde. Die heilige, reine Braut des Christus. Unbefleckt von der Welt. So sollte es eigentlich sein. Und wir sollen in der einfältigen Hingabe an den Herrn Jesus stehen. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist Einfalt. Psalm 73, Luther. Ja? Wenn der Herr Jesus uns alles ist und wir nach nichts anderem fragen, dann sind wir in der Einfalt. Und es ist ganz leicht, dass wir die verlieren. Da müssen wir uns auch prüfen. Wenn ich jetzt sage, ja, ich will schon Jesus nachfolgen, ich will aber auch Erfolg, ich will viele Zahlen, ich will Wachstum in der Gemeinde, ich will, dass die Welt mich anerkennt und die Leute mich alle freundlich behandeln, dann ist mein Herz nicht mehr einfältig, sondern es ist zwiespältig geworden. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Und dann kann der Feind unser Herz und unser Denken verderben, sodass wir einem falschen Jesus und einem falschen Evangelium zum Schluss womöglich annehmen. Und dafür müssen wir, da müssen wir wachsam sein dagegen. Wir müssen danach streben, biblische Gemeinde wirklich auch noch zu leben und zu verkündigen und da in ganz klarer Weise zu widerstehen, wo diese falschen Lehren uns verführen wollen. Ich möchte zum Abschluss noch aus dem 2. Timotheusbrief, 4. Kapitel, ein Wort lesen und dann wollen wir diesen Vortrag beenden. Geht es auch um diese letzte Zeit. Und da heißt es, 2. Timotheus 4, Abvers 1, daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Ja, ich glaube, wir sollten uns vor Augen führen, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Die Wiederkunft des Herrn Jesus sollte eigentlich ein Ansporn für uns sein, kompromisslos diesem wunderbaren Herrn und Erlöser nachzufolgen und die Treue zu bewahren, bis er kommt. Halte fest, was du hast. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Das sollte uns bewegen. Das sollte uns anspornen, den Weg der Treue zu gehen. Und dann wird der Lohn nicht fehlen. Wenn wir vor dem Herrn Jesus stehen, dann, dass er sagen kann, recht so, du guter und treuer Knecht, du gute und treue Magd, geh ein zur Freude deines Herrn. Das sollte unser Ziel sein. Und dann werden wir auch als Gemeinde den Segen des Herrn erfahren, auch wenn wir eine kleine Kraft haben. Möge der Herr uns dazu ermutigen und stärken. Amen.